ARD Sounds.
Ich finde es ein bisschen schade, also dass ich aussteigen musste eigentlich im Endeffekt, weil die das nicht machen wollten, was ich gesagt habe.
Die Pause.
Ja, genau. Und ich glaube aber immer noch, dass das Richtige gewesen wäre.
Servus, ich bin Caro Matzko und das ist mein Podcast Zitronen – Leben am Limo. Jede Woche in ARD Sounds. Ich interessiere mich fürs Zwischenmenschliche, für Leute, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, die aber trotzdem weitergegangen sind. Menschen, denen das Leben Zitronen gegeben hat, die ein Leben am Limit gelebt haben und die daraus Limonade gemacht haben. Heute treffe ich Nick McCarthy. Er hat mit seiner ehemaligen Band Franz Ferdinand eine absolute Weltkarriere hingelegt. Und so haben sie geklungen. Take me out. Aber diese Weltkarriere von Franz Ferdinand, die hat sich irgendwann nicht mehr richtig angefühlt. 2016 hat Nick beschlossen, die Arena-Konzerte mit Hunderttausenden von Besuchern hinter sich zu lassen. Stattdessen arbeitet er heute als Musikproduzent und spielt kleine Konzerte mit Freunden und hat zeitweise mit seiner Familie auf einem Bauernhof im bayerischen Bad Endorf gelebt. Ich treffe Nick in seinem neuen Studio in Prien am Chiemsee. Sein Equipment steht gerade noch auf Bierbänken und auch eine Matratze am Boden liegt bereit, falls es mal wieder später wird. Ein Zimmer vermietet er derzeit an die buddhistische Gemeinschaft Prien. Alles in Buddha, also für ein entspanntes Gespräch darüber, wie alles begann. Also von vorn. Nick ist in Blackpool in England geboren worden. Aber als er 2,5 ist, ziehen seine Eltern mit ihm nach Bayern. Sein Vater hat hier nämlich einen Job bei der Daimler-Benz Aerospace bekommen.
Zitronen. Leben am Limo. Mit Caro Matzko.
Sind dann erst nach Ottobrunn und dann nach Feldkirchen-Westerham. Dann Fagen, das ist ein ganz kleiner Ort.
Wie war deine Kindheit hier am Land?
Ja, super schön. Also es war so als Kind irre, ich war die ganze Zeit im Wald und habe Baumhäuser gebaut. Und so als Teenager bin ich da so langsam in so ein scheiße Bauern reingekommen. Wir haben ziemlich viel Zeug angestellt. Nachts immer raus aus dem Familienhaus und übers Dach halt abgehauen und dann meine Freunde getroffen. Und dann haben wir angefangen mit so Mercedes-Sterne abbrechen und solche Sachen und so ganz so kleine Sachen, so irgendwie so einfach nur die Weihnachtsbäume ausdrehen, die Lichter ausdrehen und solche Sachen. Und da wurde es halt immer mehr und immer mehr. Wir sind so wirklich so in so Sachen eingebrochen, haben auch Autos geklaut und so.
Deswegen hattest du den Spitznamen Nick McCarthy im Sinne von Autodieb, Car Thief?
Ja, irgendwie, ja. Ja, es waren nicht so viele. Das war schon ein bisschen arg, aber naja.
Erzähl mal von deinen Geschwistern. Die sind ja auch heiße Hasen.
Ja, von meinem Bruder habe ich dieses Gitarrenspielen beigebracht bekommen und auch, wie man einen Song schreibt. Und der war Punker in Rosenheim. Der war am Brunnen, hing herum und hat die Schule geschmissen und so, aber war halt schon clever, sehr clever und war immer in der Vetternwirtschaft, das war so eine Punkerkneipe in Rosenheim. Und da hat er mich so reingebracht und der hat halt mir auch gezeigt, dass er so, der hat so Poster gemalt für die Bands. Und ich so, hä, das darf man und so, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und dann die Musik und so und wie man kreativ ist im Endeffekt, hat er mir gezeigt. Mhm. Und ich glaube, er hat es eigentlich auch meiner Schwester gezeigt, die jetzt Künstlerin ist. Also die ist 7 Jahre jünger als ich und ja, die ist echt eine bekannte Künstlerin jetzt.
Ja, die
ist
Anna.
Echt super geworden, die Anna, ja.
Und der Matthew, dein großer Bruder?
Der ist Landschaftsgärtner geworden.
Dein Bruder hat dir gezeigt, man kann Poster malen, man kann kreativ sein, dass das eine Option ist. Ja. Tatsächlich muss man ja jemanden haben, der einem zeigt, ach, das kann man auch beruflich machen, das wäre vielleicht was für mich. Wann hast du gemerkt, dass Musik dein Weg ist?
Also ich habe schon er hat mir so gezeigt, dass ich so 12 war, glaube ich, mit der Gitarre. Ich habe davor schon Klavier gespielt, dann habe ich auch Klavier noch gemacht. Und dann habe ich mit Freunden Blues gelernt irgendwie am Klavier, haben ganz vielen und da habe ich dann schon ziemlich viel gemacht irgendwie und dann habe ich in vielen Bands hier so gespielt. Weiß nicht, so richtig wahrscheinlich erst, wenn ich wirklich zum Studieren angefangen habe, weil da, ich wusste eigentlich noch nicht so genau, was ich studieren wollte. Ich hätte auch irgendwie Theater studiert oder, aber irgendwie habe ich dann halt den Platz bekommen und das war dann habe ich dann alles.
Den Platz wo?
An Konservatorium in München. Da habe ich komischerweise Kontrabass studiert.
Wieso komischerweise?
Ja, ich meine, ich spiele jetzt Gitarre die ganze Zeit, also, aber ich habe immer Bass gespielt in Bands. Man konnte nicht E-Bass studieren zu der Zeit und dann musste ich Kontrabass studieren. Ja. Und ich stand dann da in der ersten Stunde, hatte noch nie Kontrabass gespielt gehabt. Ja, Wahnsinn, das war echt crazy. Aber dann habe ich mal halt vier Jahre die Finger blutig gespielt. Aber da waren schon ein paar sehr, sehr gute Lehrer. Und ich hatte dann auch gleichzeitig, hatte ich dann in der Band Embryo angefangen. Das ist so eine alte Quadrock-Band und der Christian, der lebte da noch, jetzt hat seine Tochter übernommen, aber der war einfach unfassbarer Musiker und der hat uns einfach mitgenommen und wir waren dann in Marokko und Spanien und so, sind halt immer mit ihm rumgefahren in diesem Bus und haben Konzerte gespielt, die manchmal total schlecht waren, manchmal total geil, aber wir haben immer so improvisiert und er ist halt einfach ein irrer Typ, also so, oder war, und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt.
Wahnsinn. Wie war das eigentlich mit deinen Eltern? Fanden die das in Ordnung? Also waren die stolz drauf oder hätten die lieber was Vernünftiges in Anführungszeichen
gehabt?
Ja, nee,
die waren wirklich sehr unterstützend, muss ich sagen. Meine Mutter auch, die hat uns immer rumgefahren mit dem Auto und die fand das toll. Ich glaube, sie durfte nicht Kunst studieren, weil ihr Vater so ein bisschen arg rechts war, ein englischer Rechter, das sind die unschönsten, kann ich dir sagen. Und er hat sie verboten, dass sie Kunst studiert. Und sie wollte uns einfach die Chance geben. Und eigentlich haben alle etwas Kritisches gemacht. Also.
Und du hast ziemlich früh während deines Studiums deine Frau, also die Mutter von deinen Kindern, kennengelernt. Mhm. Seit wann kennt ihr euch, die Manuela?
Ja, die war 17, als ich sie kennengelernt habe. Ja.
Und du?
Ja, 25. Da habe ich schon gesagt, so dirty old man. Irgendwie so 25. Ich habe sie bei einem Konzert hier in Rosenheim getroffen. Da habe ich gespielt und ein paar andere. Es war so ein kleines Festival. Und da habe ich sie danach getroffen. Und sie ist gerade aus England zurückgekommen. Sie war ein Jahr lang in England. Und man hat sie angesehen irgendwie. Und sie hat es mir angesehen. Und dann ja, haben wir uns gleich Nummern ausgetauscht. Und dann haben wir uns eine Woche später getroffen. Ja.
Und was genau hat man ihr angesehen?
Von ihrem Style irgendwie, ich weiß nicht, die war es einfach anders aus als alle hier. Die haben sie so erblickt und so, ah, okay, cool. Also ich habe es ein bisschen warten lassen, glaube ich, bevor ich angerufen habe. Ich war sehr nervös und dann ging es aber. Dann sind wir ein bisschen zusammen nach Glasgow gezogen.
Ja, sie hat dort Kunst studiert in Glasgow.
Genau, weil ich wollte wieder zurück nach England mal, um zu schauen, wo ich herkomme. Und sie wollte auch ganz gern zurück. Dann haben wir England so abgeklappert mit Sachen, wo sie hin könnte. Und dann kam aber Schottland auf und sie hat dann Platz bekommen. Und mir hat jemand gesagt, dass die Musikszene da so gut ist. Und ich dachte, okay, cool.
Und wie war es in Glasgow als Exil-Brite?
Ja, das ist krass.
Weil Schottland ist ja schon nochmal ein anderes Pflaster.
Ja, das ist echt anders als hier. Ja. Ja, es ist ein sehr hartes Pflaster. Also Glasgow ist wirklich gefährlich. Man braucht jemanden nicht zu lange in die Augen schauen, wenn man auf der Straße geht. Das ist wirklich so. Und es gibt viele Messer, viele Verletzungen. Also ich habe auch zwei Freunde gehabt, die abgestochen wurden. Also richtig, so richtig krass. Einer ist im ganzen Gesicht von einer Machete zerschnitten worden. Ja, also so richtig heftig. Man muss echt aufpassen, wirklich. Und das war ich nicht gewohnt. Also hier aufgewachsen, hier passiert nichts. Also hier war ich der Böse, hier war ich der ich dachte, ich wäre der Kriminelle praktisch. Ja. Aber nee. Da sind so echte Verrückte, also richtige so Mafia auch. Und viele Drogenprobleme und viele Junkies und Alkoholiker. Also wunderschön eigentlich.
Ja, also ja, offensichtlich ein wichtiges Umfeld, um eine gewisse Street-Credibility zu bekommen.
Ja, genau so. Also da, aber ich habe noch nie so viel gelacht. Ja. Also in dieser Stadt, die Leute, wie die erzählen, was die für Geschichten erzählen, das ist unfassbar. Also die Schotten sind so lustig, das gibt's überhaupt nicht. Und die Leute, die dich dann getroffen haben, die waren halt total cool.
Genau. Wie war es denn ganz am Anfang, als du nach Glasgow gekommen bist, so als deutscher Radfahrer?
Also lustig, dass du Radfahren sagst, weil das war wirklich bizarr. Also ich bin mit dem Fahrrad rumgefahren und ich wurde mit Flaschen beschmissen, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Ich wurde auch mal wirklich vom Fahrrad dann einfach runtergeschlagen. Einfach nur, der ist rausgesprungen auf die Straße und hat einfach gesagt, fucking Bike. Und dann hat er mich einfach die Fresse gehauen. Und so, oh, ich bin nicht runtergefallen, aber ich habe so eine blutige Nase bekommen, so weitergefahren. So, was war das? total verrückt. Also die haben irgendwas gegen Fahrräder. Ja. Irgendwas ist so, dieses Working Class, die haben so sich totgelacht, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war. So, also, schau die Vollidioten an. So. Was? Und da so Flaschenhitte, so, ja, okay, bizarr. Ja, und dann wird man, also als Engländer wird man halt auch nicht besonders ernst genommen in Schottland. Und die Kombi war schon hart am Anfang, muss ich sagen. Also ich war auch fast bereit, wieder wegzuziehen, weil ich habe auch keinen Job bekommen. Ich konnte nicht im Supermarkt arbeiten, niemand wollte Kontrabass lernen. Ich dachte, ich kann immer Kontrabass unterrichten. Nee, interessiert keine Sau. Also, ja.
Was hast du denn dann gemacht am Ende? Wie hast du Geld
verdient? Ich habe von meiner Frau gelebt, also von meiner Freundin damals noch.
Nick und seine damalige Freundin, die Künstlerin Manuela Gernedl, sind also nach Glasgow gezogen. In der Rückschau klingt das fast wie der romantische Beginn einer Künstlerbiografie, aber tatsächlich lebt Nick erstmal von Manuela. Er bekommt keinen Job und wird vom Fahrrad geprügelt. Aber vielleicht liegt ja genau darin auch eine Chance. Wir müssen uns mal vor Augen führen. In Bayern war Nick der wilde Hund. In Glasgow ist er plötzlich nur noch einer von vielen, die Musik machen wollen. Er muss sich komplett neu behaupten. Und zwar in einer Umgebung, die wirklich rough ist. Aber eine Stadt, die vor Kreativität vibriert. Also gut für uns, dass er geblieben ist. Und gut, dass Manuela ihn 2001 auf eine Studentenparty mitgenommen hat. Diese Party wird sein Leben verändern. Eigentlich will Nick dort einen Musiker namens Michael kennenlernen. Stattdessen gerät er in der Küche mit einem gewissen Alex Capranos aneinander. Es geht um eine Flasche Wodka. Und zum Glück bleibt's nicht bei diesem Streit.
Also das war wieder so ein kultureller Unterschied. Ich bin da hingekommen und hatte irgendwas sehr Lautes an. Und fand es irgendwie interessant, was ich anhatte, glaube ich. Aber ich bin in die Küche gelaufen und habe mir so einen Drink genommen. Es war so eine Flasche Wodka und habe mir selbst halt genommen. Wie es halt hier, es ist halt so, geht man auf eine Party, da stehen halt Drinks rum, die nimmt man sich halt. Ja. Das ist, also war immer so irgendwie hier. Da nicht. Da bringt jeder sein eigenes mit und das gehört dann auch dem. Und wenn du es nimmst, dann passiert das, was mir mit dem Alex passiert ist. Und der ist halt dann hergekommen, hat sich so aufgeregt. Und ich so, leck mich so. Ich nehme das. Und dann haben wir uns halt so ganz schön in die Haare gekriegt, eigentlich zuerst. So. Und dann ein bisschen später haben wir uns dann doch ganz gut unterhalten. Und dann haben wir über Musik geredet. Und ja, ich hatte dann schon so eine Zeit lang Musiker gesucht, mit denen ich was machen kann. Da wurde ich auch ein bisschen frustriert, weil ich habe dann irgendwelche Leute dann so probiert. Und da kam halt einer auf dem Motorrad an, der irgendwie schon so 60 Jahre alt war, der da Blues spielen wollte, solche Sachen, ja. Und dann irgendwie so eine Klavieroma oder so. Und so, scheiße. Und der Alex kam halt am nächsten Tag dann zu mir und wir haben uns dann gegenseitig Songs vorgespielt von uns und so, okay, das ist geil.
Und dann habt ihr angefangen, Musik zu machen.
Ja.
Und wie kamen die anderen beiden, die dann eure Band komplettiert haben?
Die waren auch auf der Party, die habe ich auch da kurz getroffen. Wir haben halt dann darüber geredet, mit wem wir es machen. Mir war es scheißegal, was ich spiele eigentlich. Ich konnte Gitarre auch und ich hatte ein Schlagzeug sogar da in dem Wohnzimmer da in Glasgow. Und dann haben wir gesagt, er hat diesen Freund, den Bob, der nichts spielen kann, aber Bass kann er wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, okay, soll er Bass spielen? Dem haben wir das dann beigebracht und es hat auch ziemlich lange gedauert. Aber gut, ich habe es ja studiert gehabt.
Du wolltest ja Bassunterricht geben.
Ja, ich konnte es endlich machen, ja. Und dann hat er gesagt, ja, der Paul, der kann Gitarre und ich spiele Schlagzeug. Und ich habe Schlagzeug gespielt am Anfang. Und ich kann es halt überhaupt nicht eigentlich. Und der Michael, den ich da getroffen habe, auch auf der Party, wegen dem ich eigentlich hingegangen bin auf die Party, weil der hat auch am Anfang mitgespielt, über den wir den Song auch geschrieben haben, den Michael-Song. Der hat bei uns am Anfang Gitarre auch mitgespielt. Das war so eine lustige Game. Und der ist dann ausgestiegen. Der wollte nicht irgendwie, der ist vor dem ersten Konzert gekommen. Na, das ist ein Scheiß.
Hat er es bereut?
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich schon. Wie seid ihr zum Plattenvertrag gekommen?
Was ich saugeil auch fand in Glasgow, waren so alte Fabriken. Das war vor Loft Living noch irgendwie. Da waren halt überall so alte Fabriken, die leer waren. Und ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber ich glaube, so in den 70ern oder so, es ist von Glasgow ganz viel abgewandert, weil es keine Jobs mehr gab. Und da früher haben da 1 Million Menschen gelebt und jetzt nur noch die Hälfte. Und das ist halt alles leer. Und diese ganze Industrie und alles ist halt da, aber leer. Und ich habe dann so ein Ding gefunden, so ein sechsstöckiges Fabrikhaus. Und da haben wir dann gefragt, ob wir es haben können. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem. Und dann hatten wir halt so ein Ding und das haben wir das Chateau genannt. Ich hatte da so eine Power irgendwie. Ich habe im obersten Stockwerk dann so einen Konzertraum irgendwie draus gemacht. Irgendwie musste dann die ganze Taubenkacke weg und so und habe alles. Die anderen haben gearbeitet, ich hatte keinen Job. Ja. Dann bin ich halt da und habe das halt alles gemacht und habe das so hergerichtet. Und da haben wir dann unsere ersten Konzerte gespielt. Und also da haben wir so Partys gemacht und das war total cool. Also es war ewig viel los immer und es hat sich rumgesprochen, kamen halt echt tausend von Leuten einfach immer. Und das hat sich dann weiter rumgesprochen. Ein Freund von uns, der hat schon einen Manager gehabt, wir haben dann eine Kassette mal aufgenommen, der hat die Kassette dem Manager mal gegeben und der fand es halt so toll, dass er auch raufgekommen ist und auch zu so einem Konzert gekommen ist, fand es auch voll geil. Und der hat uns dann gemanagt und der managt mich immer noch, auch jetzt noch. Wegen dem hat alles dann irgendwie gepasst, glaube ich.
Ich sitze in Nicks neuem Studio und ich verstehe, dass die entscheidenden Verbindungen also nicht durch Harmonie, sondern auch durch Reibung entstehen. Nick und Alex streiten sich um Wodka und merken wenig später, dass sie nicht nur dieselben Mischgetränke schätzen, sondern auch musikalisch dieselbe Sprache sprechen. Und gut für uns Musikfans, aus dieser ziemlich pubertären Begegnung ist damals im Jahre 2001 Glasgower Zeit die Superband Franz Ferdinand entstanden. Und noch bevor überhaupt ein Plattenlabel angeklopft hat, erschafft sich diese frisch gebackene Band ihren eigenen Ort, das Chateau. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr über Nicks Superpower. Weil er hat nicht gewartet, dass ihm irgendjemand eine Bühne gibt, sondern diese Jungs haben sich ihre Bühne einfach selbst gebaut, weil sie gewusst haben, das haben wir uns jetzt schon einfach verdient. Und ich freue mich mit Nick auch über das Popkulturmärchen, das er erleben durfte. Denn vom Chateau aus ging es dann alles ganz, ganz schnell Richtung Pop-Olymp. 2002 unterschreiben Franz Ferdinand beim Independent-Label Domino Records. Der New Musical Express, der NMI, damals die Indie-Bibel am Zeitschriftenregal, jubiliert. Das ist unsere neue Lieblingsband. Die legendäre Musiksendung Top of the Pops lädt die Jungs zum Fernsehauftritt ein und für den amerikanischen Markt wartet mit Sony sogar ein großes Major-Label. Aus dem kleinen Nick aus Fagen mit seinen gerade mal 1800 Einwohnern im Landkreis Rosenheim, der gerade noch Kontrabass geübt und Mercedes-Sterne abgebrochen hat, ist innerhalb von ein paar Monaten in einer verdreckten Glasgower Fabrik ein Rockstar geworden. Das Debütalbum von Franz Ferdinand geht 2004 auf Platz 3 der britischen Charts. Der Nachfolger You Could Have It So Much Better klettert ein Jahr später auf die 1. Da starten die vier Jungs gerade zu einer weiteren Tour de France in die USA. Ob sie das überhaupt realisiert haben, dass sie jetzt Weltstars sind?
Ich weiß nicht, ob wir es jemals so richtig gecheckt haben. Ja, es war halt wahnsinnig aufregend, weil es lief alles einfach eins zum anderen. Und also durch unser Manager kam dann unser Label, der Lawrence Bell heißt der, der hat Domino Records, also macht immer noch Domino Records, super Kerl auch. Und der hat alles auf eine Karte gesetzt für uns, hat so ein Loan, das fällt ins deutsche Wort nicht ein.
Ein Kredit?
Ein Kredit, genau, ja, damit er uns dann machen kann und hat dann alles so, alles eine Karte und es hat halt funktioniert, genau. Wo ich wirklich sehr aufgeregt, und das weiß ich noch, das war ein Moment, da hatten wir gerade Take Me Out rausgebracht und ich glaube, es war wirklich Nummer 1 oder Nummer 2, weiß nicht mehr genau. Aber in den englischen Charts und wir saßen aber im Flieger, schon startklar in Heathrow, um nach Amerika zu fliegen und wir haben es uns so im Flieger so angeschaut. Irgendwie, weiß nicht mehr genau wie. Und war so, yeah, Mann, geil. Und dann sind wir nach Amerika geflogen. Das war schon cool.
Wie war die Tour in Amerika?
Die erste war richtig geil. Also unser zweites Album ging dann nicht so gut wie das erste. Es ging trotzdem auch gut, aber nicht so gut. Und da wurden wir dann so ein bisschen so, wir hatten so ein ganz seltsames Label in Amerika. Also wir waren dann auf Sony. Wir mussten, weil unser Indie-Label in England hat gesagt, wir können das nicht machen, es ist zu groß. Ja. Ihr müsst auf einen Major halt gehen. Ja. Und wir machen das aber so in Kollaboration mit denen. Und die waren aber, die haben uns nie gecheckt. Also das war eine ganz andere Welt. Also zum Label-Release haben sie es dann in so eine Rodeo-Bar irgendwie getan. Ja. So also haben sie gesagt, ja, wir haben eine super Idee, jetzt in die Rodeo. Und dann waren wir in so einer Rodeo-Bar und haben da so Album-Release gemacht für Amerika. Und wir so, was machen wir, was machen die? Was meinen die?
Das ist ein Rodeo-Bar, ist Horse-Riding, so
Bull-Riding. Ja, so ein Bull-Riding-Ding und so, ja, lauter Cowboys halt und so. Und dann also Rock-Music, ja, dann haben sie uns auch dann bei so einem Festival untergebracht in New Jersey, da waren wir zwischen so Velvet Revolver, das war die Band vom Slash nach Guns N' Roses, und dann solche Dinge halt haben da gespielt, ja, also Metal halt, ja. Und wir dann zwischendurch. Und die haben alle dann so, die haben so Geld auf uns geschmissen, so, buh, und wir waren so geil. Ich meine, es war saugeil. Also für uns war es total lustig, weil wir fanden es halt total cool. Die Heavy Rocker halt und ihre Freundinnen haben getanzt. Das war so, ja, yeah, das war cool. Die haben es gehasst, das war richtig gut. Auch so, wir haben dann so komische Touren gemacht mit Death Cab for Cutie mal eine. Die passt auch nicht zu uns, überhaupt nicht. Also ich meine, das ist halt American Indie, das mag ich erstens nicht, muss ich sagen. Ups, also ich mag es, ich weiß nicht, ich mag es nicht so gern, sagen wir so. Inzwischen vielleicht ein bisschen mehr, aber dann haben wir auch Support für Green Day gespielt, das war auch totaler Schwachsinn. Weil die sind halt so Broadway-Punk halt irgendwie und Leute wollen halt dann einfach nur die Broadway-Punk-Show sehen und nicht uns. Und dann, ja, ich meine, was uns wirklich was gebracht hat, war, wir haben mal Support für U2 gespielt, ich finde jetzt auch nicht so toll, aber das war so riesig und wir haben dann in Südamerika haben wir dann so in Brasilien, im größten Fußballstadion der Welt, haben wir so vor 125.000 Leuten gespielt. So. Und dann seitdem waren wir so in Südamerika halt riesig. Und wir sind dann immer nach Südamerika gefahren zum Spielen auch und das war geil.
Ihr wart 15 Jahre wirklich, auch dank eures sehr enthusiastischen Managers, immer auf Tour und habt eigentlich so ein bisschen versäumt, Musik zu machen.
Man konnte nie Nein sagen bei ihm, weil der war auch so ein Gentleman, so total cool, aber ultra enthusiastisch und er hat immer so es geschafft zu sagen, hey, ihr könntet jetzt auch zu Hause bleiben bei euren Frauen und Kindern oder ihr könntet halt in Brasilien, in Rio auf dem spielen und dann nochmal, also ja, also wir so, okay. Am Ende waren wir so fertig irgendwie, so nach 15 Jahren Touren, also wir haben auch ein bisschen wenig aufgenommen. Im Endeffekt. Wir
hätten Songs aufgenommen, meinst
ja,
du?
Ja, ja, wir haben ja 15 Jahre gespielt wie die Sau und wir haben nur 4 Platten gemacht. Also es war ein bisschen komisch. Wir waren sau schnell im Schreiben, wir hätten voll schnell was machen können, aber wir hatten einfach keine Möglichkeit. Wir waren immer unterwegs. Ich hätte mir echt ein bisschen mehr aufnehmen gewünscht. Ja.
Und wann kam für dich der Punkt, weil mit so einer Band und so einem Namen, ihr habt noch die richtig guten Zeiten vom Musikbetrieb auch noch mitgenommen, weil da gab es noch kein Spotify, als ihr losgelegt habt. Da gab es auch noch Zeitschriften wie den New Musical Express auf Papier, wo ihr die absoluten Titelhelden wart in der Indie-Bibel quasi. Und,
Gay Times, da waren wir auch vorne drauf.
Das ist okay. Gay Times?
Ja. Echt? Das hat uns voll was gebracht, das war total cool, ja. Take That war auch auf der Gay Times vorne drauf. Wir waren so Lieblinge von der Gay Scene. Das war irgendwie, die fanden uns total süß, glaube ich. Ich habe immer noch einen sehr guten Freund aus San Francisco. Und da waren halt nur so 17-jährige Mädels irgendwie in der ersten Reihe und dieser alte 40-jährige Typ irgendwie. Und der hat aber am meisten und lautesten geschrien irgendwie. So. Und so, ich so, was geht da ab, ey? Und er und sein Mann, die waren halt beide da. Und das war unser erstes Konzert in San Francisco. Die kenne ich immer noch, die habe ich dann danach kennengelernt. Danach haben wir gedjayed und da kam er dann auch noch hin. Und dann habe ich gesagt, so, du, komm her! Und dann bin ich mit dem echt so, jetzt bin ich echt beste Freunde mit dem. Das ist total cool. Der ist so süß, das ist Wahnsinn.
Erfolg wird gern als Gipfelerlebnis erzählt. Endlich oben, endlich angekommen. Aber wie Billy Corgan von den Smashing Pumpkins mal resümiert hat, there is no Valhalla on top of Rock Mountain. Und genau so hat das Nick McCarthy mit seiner Band Franz Ferdinand auch erlebt. Was, wenn man nie wirklich realisiert, dass man schon längst oben angekommen ist, beziehungsweise wenn man realisiert, dass das Erfolgserlebnis nie lange anhält? Denn nach dem Nummer-1-Album wird immer vor dem nächsten Album sein. Und ob das dann auch so gut ankommt? Gute Frage. Immer steht die nächste Tour an, der nächste Flug und das nächste Stadion. Franz Ferdinand werden zwar immer größer, aber nix Zweifel wachsen mit. 2016 ist er mittlerweile Papa von 2 Kindern. Und jedes erneute Kofferpacken bedeutet damit auch, seine Frau bleibt mit den Kindern allein zurück. Gleichzeitig spürt Nick auf der Bühne, dass der Band irgendwas verloren gegangen ist.
Also ich war der Meinung, dass wir eine Pause brauchen, weil wir waren wirklich ausgelaugt. Es war weg und wir waren nicht mehr so gut. Also ich habe das gemerkt auf der Bühne. Wir haben dann noch eine Platte mit den Sparks gemacht. Die war noch ganz geil. Aber ich hatte die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl irgendwie schon, dass wir es nicht mehr, irgendwie wir packen es nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Energie, die wir mal hatten. Wir sind alt. Es hat sich so richtig immer wieder, immer mehr. Und wir müssen uns irgendwie neu erfinden. Ja? Wir müssen irgendwas Neues machen. Und ich habe es mit den anderen halt so beredet, dass wir einfach aufhören sollten mal ein paar Jahre und zurückkommen dann anders. Die wollten nicht. Und also besonders Alex nicht, der wollte nicht. Ja, und er macht auch immer noch das Gleiche jetzt. Also man muss sich einmal verändern, finde ich, als Band. Man muss einmal, mindestens einmal, sich neu erfinden. Und das haben wir nicht gemacht. Und deswegen ist es halt dann nicht mehr weitergegangen. Also ich meine, die machen jetzt noch was. Und ich glaube, die letzte Platte, ich habe es mir nicht angehört, aber ich glaube, die lief relativ gut, glaube ich, wieder. Aber es hört sich immer noch ganz genauso an wie immer und immer noch so. Ich finde es ein bisschen so, einfach nicht so gut. Verbittert irgendwie ein bisschen, genau, man hört es irgendwie. Nicht verbittert, sondern verkramt, also unbedingt noch das Wollen irgendwie so, ja. Also irgendwie noch, immer noch dieses Stampfen und dieses Abrocken wollen. Und es geht nicht, geht schon lange nicht mehr. Muss halt einfach mal ein bisschen das Tempo runter oder einfach mal ein paar Liebeslieder singen oder irgendwas. Keine Ahnung.
Was ich an dir bewundere, ist, dass du offensichtlich kein Typ bist, der festhält. Also woher nimmst du diesen Mut, dass du einfach sagst, so, ich lasse das los?
Also ich meine, es war schon eine große Entscheidung. Also ganz klar.
Es klang jetzt so mäßig.
Ja. Ich mag überhaupt nicht so zurückschauen und denken, ich hätte es vielleicht anders machen sollen. Das mache ich überhaupt nie eigentlich. Ich finde es ein bisschen schade, also dass ich aussteigen musste eigentlich im Endeffekt, weil die das nicht machen wollten, was ich gesagt habe.
Die Pause.
Ja, genau. Und ich glaube aber immer noch, dass das Richtige gewesen wäre. Ich habe eine Pause gebraucht oder was anderes.
Und was war bei dir privat, dass du auch gesagt hast, war das auch ein Argument?
Also da waren noch zwei andere Sachen. Eins war, dass ich dann zwei Kinder hatte schon. Und das war schon irgendwie krass für meine Frau, wenn ich weg war. Also zwei kleine Kinder und das ist schon hart alleine. Und das tat mir furchtbar leid irgendwie. Und dann, Alex und ich hatten auch dann am Ende so eine ganz schön, also schon eine schwierige Beziehung dann irgendwann mal. Er wollte der Chef sein. Aber war es nicht. Das ging halt nicht irgendwie. Also der hat so ein paar Sachen zu mir gesagt. Also wir haben es richtig gestritten, richtig krass. Und das sagt mir niemandem sowas. Und da hatte ich auch keine Lust drauf dann mehr.
Okay. Ja. Der Druck wurde auch größer. Wahrscheinlich lagen auch die Nerven einfach blank.
Ja.
Weil
ihr
durch wart.
Auf jeden Fall. Auch das, ja. Wir sind jetzt gerade wieder ein bisschen in Kontakt. Aber es ist echt ein bisschen schade, aber ich traue dem einfach nicht mehr. Das ist wirklich so. Das war, also ich werde nie wieder was mit dem machen. Leider.
Das heißt, für dich gibt es auch keinen Weg mehr zurück, dass du sagst, jetzt habe ich eine Pause, jetzt würde ich nochmal zurückgehen.
Ob wir eine Reunion mal machen, weiß ich nicht genau. Ich meine, ich würde es auch nur machen, wenn es der Paul machen würde. Und ich glaube, der hat auch keinen Bock, der ist auch irgendwie ganz glücklich jetzt.
Das heißt, noch ein anderer Bandkollege ist zeitgleich mit dir ausgestiegen?
Das ist ein paar Jahre, also eineinhalb Jahre später oder zwei. Ist da auch ausgestiegen.
Aber du hast dann auch einen richtigen Break gemacht und das finde ich auch so krass. Du bist mit deiner Frau und den Kindern ja auf den Bauernhof gezogen.
Ja, okay, das war dann schon ein paar Jahre später. Ich habe dann erstmal aufgehört und war dann noch in London und habe da ein Studio dann ernsthaft betrieben. Das hatte ich schon länger, da haben wir auch schon aufgenommen mit Franz Ferdinand und da habe ich schon ziemlich viel gemacht. Da habe ich komischerweise so eine bayerische Serie auch vertont.
München 7.
München 7, genau. Und das war echt lustig, muss ich sagen. Also mitten in London so eine urbayerische Serie. Und ich finde den halt super, den Franz Tauberbogen. Das ist echt schon toll. Und der mochte mich halt irgendwie auch. Und es war halt total easy. Wir haben halt einfach da voll den Spaß gehabt. Und er fand es halt super. Alles, was wir gemacht haben. So, ja, voll. Ja. Das war so mal ein bisschen so mein Auffangding, irgendwie, als ich aufgehört habe. Und dann habe ich mit meiner Frau eine Band gemacht. Das war dann so ein bisschen so ein Wachwitter. Die lief echt cool, die Band. Aber halt nichts im Vergleich zu was ich davor hatte. Und dann haben wir so ein paar Konzerte in Spanien gespielt. Und dann, da waren so ein paar, wo es fast leer war auch so. Und so, ups. Das ist halt eine der Sachen, die ich vielleicht schon ein bisschen schwierig ist, wenn ich jetzt so, ich produziere und schreibe Songs für Leute und manchmal steige ich aber dann auch ein in diese Band, so Sachen, die ich mache und spiele dann manchmal, weil ich es gerade so geil finde. Und manchmal sind aber da so Konzerte dabei, wo halt die echt schlecht besucht sind. Das ist schon ganz schön deprimierend. Also das packe ich nicht so leicht, wenn's leer ist. Also wenn es klein ist, voll cool. Aber voll muss ich schon sein, sonst mache ich das ein bisschen fertig, muss ich sagen.
Nick und ich sitzen an diesem heißen Augusttag in seinem neuen Studio. Ich schaue uns so beim Schwitzen zu und ich frage mich, je länger wir da sitzen und schwitzen, warum gibt's eigentlich so viele ruhmreiche Aufstiegsgeschichten und warum so wenig gute Stories über einen freiwilligen Ausstieg? Wir verstehen, glaube ich, sofort, wenn jemand erzählt, dass er vom kleinen Club ins große Stadion will. Aber wenn einer das Stadion verlässt und wieder in den kleineren Venues spielt, dann lesen wir das so schnell als Niederlage. Vielleicht liegt das daran, dass sich äußerer Erfolg so bequem messen lassen kann. Es geht um Chartplätze, ausverkaufte Hallen, wie viel Geld verdient man, Magazine-Cover. Und schwieriger zu messen ist, ob sich das eigene Leben eigentlich noch richtig anfühlt. Ob die Arbeit noch Freude bereitet, ob genug Zeit für die Menschen bleibt, die man liebt. Und auch, ob man in dem, was man tut, noch sich selbst erkennt. Nick verklärt die kleinen Bühnen nicht, das ist ihm egal. Er sagt nur ganz offen, dass ihn Leere trifft, also wenn die Räume nicht voll sind. Und natürlich vermisst er auch die ungeheuerliche Energie dieser großen Konzerte. Aber er hat den Maßstab einfach verschoben. Erfolg bedeutet für ihn nicht mehr, um jeden Preis möglichst viele Menschen zu erreichen. Erfolg kann auch heißen, jeden Tag Musik machen zu können. In einem Raum voller Instrumente, mehr Zeit zu haben für seine Familie, die Freiheit, etwas Neues zu versuchen und sich immer wieder neu zu erfinden und sich zu erleben. Allerdings gehört zur Wahrheit natürlich auch, Nick hat Franz Ferdinand nicht mit leeren Händen verlassen. Er hat an einem Katalog von Songs mitgeschrieben, der weiterlebt. Und wenn diese Musik gestreamt, im Radio gespielt oder auf der Bühne aufgeführt wird, können die beteiligten Songwriter weiterhin Tantiem erhalten. Ob Nick zusätzlich für seinen Ausstieg oder dafür abgefunden wurde, dass die anderen den Bandnamen weiterführen, das wissen wir nicht. Aber vermutlich musste er finanziell nicht bei Null anfangen. Vielleicht konnte er deshalb auch etwas voneinander trennen, das im Musikgeschäft oft untrennbar erscheint. Er musste den Erfolg nicht mehr jeden Abend persönlich auf der Bühne reproduzieren, um weiterhin an dem beteiligt zu sein, was er geschaffen hat. Und das schmälert den Mut zum Ausstieg nicht. Aber es zeigt auch, loslassen ist leichter, wenn das, was man loslässt, noch ein finanzielles Netz gespannt hat. Nick McCarthy ist sehr hoch geflogen. Aber offenbar haben er und seine Bandkollegen früh dafür gesorgt, dass keiner von ihnen dauerhaft abhebt.
Also wir haben uns eh ziemlich geerdet, also gegenseitig zu viert. Wir haben uns da immer, wenn einer so ein bisschen, oh, ich brauche jetzt nur noch rote M&Ms oder was, dann haben sich alle über den halt lustig gemacht. Ja. Also wir haben uns alle ganz gut so, ist keiner so abgehoben. Also ich glaube, wir sind einigermaßen auf der Erde geblieben.
Oh. Wäre das auch ein Tipp, den du anderen gibst, die außer sich einen Welthit schreiben, wenn der Aufschlag kommt?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das Coole ist, ich habe auch so viele berühmte Menschen kennengelernt und die waren alle total cool.
Voll. Wen hast du alles kennengelernt?
David Bowie. Ja. Der ist so geil. Der hat so getan, als ob er wer wäre. Also hat so mit so einem Akzent da geredet. Guess who I am? Hat er so, ja. Wir alle so, keine Ahnung. Und er so, I'm Jason from the Fun Bundies. Und wir so, was? David? Bist du nicht? Und der Akzent war echt scheiße. Ja, aber das war einfach voll cool. Und er hat halt, er kam das erste Mal auf ein Konzert von uns irgendwie in New York. Also in Inkognito, so, hat so ein Knurrbart an und so, reingeschrieben, war so, sah so klein aus. Und dann beim zweiten Mal, das war der Kopf größer, der ist wirklich ein Chamäleon, das ist unfassbar. Und, aber beim zweiten Mal hat er dann den Lou Reed und den Anthony dabei gehabt. Ja, die waren auch crazy. Lou Reed, bizarr, der ist echt komisch. Ja, und Paul McCartney hat kennengelernt, also, ja.
Und Morrissey.
Morrissey, ja, der war auch bizarr.
Aber die meisten waren halt echt lässig.
Ja, einfach normal. Und dann kann man auch normal bleiben, glaube ich. Ich habe die Grace Jones auf dem Klo erwischt. Das war auch lustig. Hä? Die hat gemeint, you caught me with my pants down. Hat voll gelacht. Und dann hat sie sich einen Joint angezündet, so einen riesigen. Voll geil. Ich habe es wirklich erlebt. Also es ist echt cool. Also, ja, keine Ahnung. Einfach, ja, ich könnte noch ein paar mehr Konzerte spielen wahrscheinlich. Also ich meine, ich produziere ganz viel und schreibe für andere. Das hatte was damit zu tun, weil dass wir halt nicht so viel gemacht haben. Und das war immer mein Traum, dass ich so einen Raum habe, wo halt voll ist mit Instrumenten, ja. Und da einfach sein die ganze Zeit, voll geil. Ja. Und das habe ich jetzt, voll gut. Hier habe ich das und ich habe noch eins, ja, woanders und noch woanders auch noch. Also es ist echt...
Genau, also du hast das, wir sind ja jetzt hier in Brien am Chiemsee, ja. Baust du gerade ein riesiges Studio auf.
Ja, genau.
Dann hast du das Sausage, das Wurststudio
genau,
in London.
Genau, das in London, genau. Da sind jetzt Django mit reingekommen, die Band, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Und dann habe ich in München noch ein Studio, im Fat Cat. Da muss ich jetzt auch raus.
Ja. Das heißt, du machst immer, Musik ist immer Teil von deinem Leben?
Ja, ich brauche Musik, das ist mein Safe Space auch. Das ist wirklich so ein, das ist meine Selbsttherapie auch. Da kann ich meine Gedanken ordnen und da bin ich glücklich. Das ist wirklich so, ich brauche es jeden Tag, komischerweise.
Ja, aber ich finde es schön, weil es erzählt ja was, dass du immer Musik gemacht hast, weil du Musik machen wolltest und ihr seid außersehen Weltstars geworden. Ja. Aber dann ist es auch vielleicht ja gar nicht so schlimm, wenn es stiller wird oder die Räume wieder kleiner werden. Hauptsache, die Musik geht weiter.
Auf jeden Fall.
Vermisst du das Berühmtsein oder ist das gar nicht so der Punkt gewesen, den du gut fandest?
Also es ist schon, also die Konzerte, die wir gespielt haben, die waren schon echt voll geil. Das hat sich einfach gut angefühlt. Wir waren so, ja, und wir konnten so pushen. Viele. Aber das hatten wir eben verloren, das war ja das Komische. Deswegen habe ich auch dann irgendwie gemeint, nee, das war nicht mehr so. Wir hatten so eine richtig krasse Energie und die war leider dann weg.
Meinst du, das war so eine bestimmte Fügung, dass ihr euch da getroffen habt? Oder liegt es am Alter, dass man das vielleicht dann einfach so verliert, weil man ja auch schon 50.000 Partys gerockt hat? Ich meine, was krasseres als David Bowie treffen, der erzählt einem schlechten Witz, kann dir ja kaum als im Pop befindlicher Mensch passieren. Ist es die ganze Zeit einfach so ein bisschen vorbei oder spürst du manchmal in anderen Momenten so eine ähnliche Euphorie?
Also es ist schon geil mit Kindern, muss man sagen. da kriegt man schon solche Momente, ja.
Mit Kindern?
Ja.
Das heißt, für dich ist jetzt auch Papa sein ähnlich großartig, meinst du?
Ist schon sau cool, ja. Ja, muss ich schon sagen. Ja, macht total Spaß, denen zuzuschauen. Und nein, die übernehmen halt irgendwann mal. Die müssen den Laden übernehmen. Haha, nee.
Aber meinst du, dass Euphorie im Laufe des Lebens verloren geht oder hast du sie jetzt wieder
nein,
gefunden?
Nein, du, ich bin, also wenn ich einen guten Track hinlege, dann bin ich total euphorisch. Dann hüpfe ich hier rum wie ein Idiot. Das ist echt total wie ein Baby, ja. Das ist echt immer noch. Dann bin ich wie ein Teenager. Ja, ist total cool. Bis jetzt läuft es ziemlich geil, ja.
Okay, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das war Zitronen, Leben am Limo. Mein Gast war Nick McCarthy. Danke für deine Geschichte und für all die großartige Musik. Wenn ihr eigene Zitronengeschichten habt, Gedanken zu dieser Folge oder wenn ihr Menschen kennt, die ich unbedingt treffen sollte, dann schreibt uns an zitronen@br.de. Um die nächste Zitronenfolge nicht zu verpassen, lasst uns doch ein Abo da. An dieser Folge haben mitgearbeitet Redaktion Lauri Reichert, Produktion Rainer Schaller, Distribution Lena Sauerer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in Eine Stunde Reden rein. In diesem Bremen 2 Podcast ist mein Kollege, der Reporter Mario Neumann, auf der Straße unterwegs und fragt Menschen, ob sie ihm ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Und tatsächlich wollen viele. Sie reden mit ihm über Erfolg und Scheitern, über verpasste Chancen und gelebte Träume oder ein spätes Coming Out und die große Liebe. Das Motto des Podcasts: Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in ARD Sounds.